Na, Eva, hast du schon eine rote Warnmeldung gehabt?
Nein, habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt. Aber gerade auf Twitter zeigen ja gerade auch Menschen, was so passiert, wenn man so eine rote Warnmeldung dann tatsächlich mal bekommt.
Dann lass uns heute unbedingt drüber sprechen, was das bedeutet, über die Corona-Warn-App und ihre Tücken, aber auch über die digitalen Gästelisten in Restaurants.
She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
Hi, ich bin Eva Köhler.
Und ich bin Svea Eckert.
Wir sind Technikjournalistinnen und sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und auch darüber, wie das als Frau so in diesem bislang sehr männerdominierten Umfeld eigentlich so ist. Heute ist bei uns Mira Mezzini. Hi Mira.
Hallo.
Schön, dass du da bist, zugeschaltet. Mira, du gehörst zu den Frauen der ersten Stunde, was Cybersicherheit angeht, hast 1984 bis 89, also da habe ich gerade sprechen gelernt und war im Kindergarten, ja, Informatik studiert, also soll man wirklich sagen, so lange bist du schon dabei sozusagen, hast eine hochspannende Karriere in der Wissenschaft gemacht und sehr renommierte und auch hochdotierte Forschungspreise gewonnen und leitest an der TU Darmstadt den Bereich Softwaretechnik. Ziemlich beeindruckend. Wie bist du in diesem Bereich gelandet?
Ja, wie so ein 17-Jährige irgendwo landet, sage ich mal. Gut, das Thema Technik war im Prinzip für mich gesetzt, als es darum ging, was studiere ich. Also ich wollte Ingenieurin werden. Und da wurde in dem Jahr zum ersten Mal Informatik als Studiengang angeboten. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet, aber es klang so spannend, so Cyber. Und das war eigentlich der Grund, oder warum ich dann entschieden habe, Informatik zu studieren. Ich wollte was Cooles machen und ja, ich muss sagen, auch ein bisschen was, was nicht viele Frauen machen.
Wie war das damals, Informatik studieren in den 80ern, auch als Frau? Du hast das schon angedeutet, was nicht viele Frauen machen.
Naja, ich bin gebürtige Albanerin, das heißt, ich habe in Albanien studiert.
In Tirana, in der Hauptstadt.
Genau. Und ich muss sagen, das habe ich damals noch nicht so gespürt. Klar, Ingenieurwissenschaften war halt nicht eine Sache für viele Frauen. Aber in der Informatik waren wir waren die allerersten und wir waren nur wenige. So abgeschlossen haben wir nur 13, aber wir waren halbe. Also insofern habe ich das noch nicht so stark gespürt, das habe ich mehr hier gespürt, dann das Problem, dass so wenig Frauen Informatik oder insgesamt Ingenieurwissenschaften studieren und dass dann so wenige Frauen halt den Weg in die Wissenschaft finden. Und ja, insofern war es sehr spannend. Sonst wäre ich ja nicht heute noch dabei. Ja.
Ihr habt mit Lochkarten richtig angefangen.
Nee, war schon aber weiter. So richtig so Floppy-Disks, also die gibt's nicht mehr.
Das
aber
ist richtig lange
nicht
her.
Nicht Lochkarten, die waren auch nicht in meiner Zeit aktuell. Aber das waren so wie CDs von der Größe einer CD, die man dann in den Rechner reingeschoben hat.
Klar, Floppy Disk, so sind zumindest meine ersten Computererfahrungen noch Floppy Disk einspielen, die ersten Games.
Ehrlicherweise, ich habe davon erfahren, dass es Floppy Disks mal gab während meines Studiums in der Informatikvorlesung. Und seitdem weiß ich, dass diese Dinger Floppy Disks waren und offenbar dreimal so groß wie eine normale Diskette. So.
Genau.
Ja, im Vergleich zu dem, was damals an Speicher war und heute, das ist natürlich irre.
Mein Studium war sehr mathematisch geprägt. Also ich habe nur 2 Jahre Physik studiert. Warum ein Informatiker Physik studieren soll, weiß ich nicht. Aber das Prinzip war, bevor sie wenig zu tun haben, füllen wir Lücken, die wir wahrscheinlich haben, im Sinne von Professoren in dem Bereich mit Mathematik und Physik. Und muss sagen, hat mir nicht geschadet. Ich weiß mittlerweile kaum mehr von der Mathematik, die ich damals gemacht habe. Aber ich glaube, irgendwo hat das Gehirn geprägt, hoffe ich zumindest.
Habt ihr damals mit Assembler-Programmierung angefangen?
Ja,
oder? Ja,
genau.
Das, also so richtig so. Back to the roots sozusagen.
Genau, und Basic. Ein bisschen Cobol, ein bisschen Fortran. Genau. Und dann kam Pascal als die nächste, die höhere Sprache.
Wow. Deine Spezialität sind ja nicht nur Programmiersprachen, und sondern du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit sicherer Datenspeicherung, ne, und Datenschutz. Und genau darüber wollen wir auch mit dir sprechen. Und zwar, vielleicht fangen wir ganz von vorne an mit einem unserer schönsten Lieblingsbeispielen, nämlich der Corona-Warn-App. Und du hast sie dir tatsächlich ja mit einigen KollegInnen auch mal im Rahmen von der Studie genauer angeschaut.
Genau.
Wenn du jetzt heute guckst, Eva, hast du schon eine Risikobegegnung gehabt?
Nee. Aber ich gehe natürlich auch nicht vor die Haustür, deswegen. Nee, bei mir ist immer alles grün und ich treffe keine Menschen, offenbar. Nein, ich bin gefühlt der einzige Mensch in meinem Umfeld, der tatsächlich noch keine Risikowarnung hatte.
Mira, du?
Ja, ich auch nicht. Aber ist es so, dass sonst.
Bei mir haben relativ viele Menschen, diese Grünen. Okay. Ja, genau, diese Grünen
Risikowarnungen. Die Grünen,
also nur die grünen Risikowarnungen, aber nicht mal die hatte ich bisher. Und ich bin immer neugierig, wer sonst noch so offenbar so weit von allen Corona-Hotspots entfernt ist, wie ich.
Ja, mein Mann hatte das und wusste damit nichts anzufangen auch. Also,
das muss ich auch ehrlich sagen, das sehe ich zumindest als, sage ich mal, UX-Problem, dass ich sozusagen, wenn ich dann da anklicke und da, das Ding ist grün und dann steht da sozusagen, es gab einen Risikokontakt, aber es ist grün, es ist nichts Schlimmes. Und dann drücke ich auf diesen Pfeil und denke, jetzt steht da das Datum und die Uhrzeit. Und vielleicht noch die Distanz oder sonst was.
Ja, genau.
Aber dann steht da, waschen Sie sich die Hände und tragen Sie.
Das ist nicht hilfreich, es ist einfach nicht hilfreich.
Ja, ich glaube, das ist was so viele, also die App ist wieder in allem Munde oder war die ganze Zeit eigentlich, aber gerade so ein bisschen mit einer ernüchternden Tonlage, sag ich mal. Ob das wirklich was bringt, Fragezeichen.
Ich glaube, das ist ganz spannend.
Oder Handy, also App ist langweilig. Also viele, ich hab das oft gehört, dass Kinder erstmal mit viel Spannung das Ding heruntergeladen haben und dann nach ein paar Tagen sagen, das Ding tut doch gar nichts. Also,
man weiß nicht mal, ob sie überhaupt was tut.
Ja, genau. Und es ist so schwer, tatsächlich durch die Datensparsamkeit, muss man andererseits sagen, ist auch schwer, irgendwie zu messen oder durch Fakten zu belegen, was bringt das Ding? Also im Sinne von, wie viele haben jetzt sich testen lassen, weil sie von der App gewarnt wurden oder solche Fragen. Oder ist interessant, also ist die Information, die ich bekomme, interessant genug, wie? Wann war das, dieser entfernte Kontakt, wie lange und so weiter?
Ich fand das jetzt ganz gut. Also gerade jetzt auf der Pressekonferenz letzte Woche, da gab es ja jetzt mal die Information, dass 5000 Menschen über die Corona-Warn-App andere gewarnt haben. Klingt jetzt erstmal echt mega wenig, ne? Aber wenn man mal so 10 bis 20 Kontakte pro Person zählt, dann sind wir schon bei einigen Zehntausenden Leuten, die gewarnt wurden.
Genau, und dann bekommt man ja diese Rotmeldungen, wenn man sehr, sehr lange, sehr eng mit diesen Menschen an einem Ort war, also eben mindestens 15 Minuten lang, oder eben diese Grünmeldungen, die man ignorieren darf, das sagt ja das RKI. Und da gilt dann die Regel, dass man kürzer als 10 Minuten oder eben weiter entfernt als 8 Meter von dem positiv infiziert Getesteten war.
Also kürzer als 10 Minuten so am Kühlregal.
Genau.
Im Supermarkt.
Ja.
Oder mehr als 8 Meter, wenn ich im Zug sitze und einer ist infiziert und sitzt hinten und ich sitze ganz vorne, dann habe ich wahrscheinlich eine grüne Meldung.
Genau, oder du läufst durch die Innenstadt oder so und läufst aneinander vorbei und in dem Moment, in dem ihr aneinander vorbeiläuft, tauschen einfach eure Telefone die Schlüssel aus. Genau sowas, ja.
Ich fand jetzt den Fall von Anke Domscheit-Berg total spannend. Die hat ja jetzt eigentlich zum ersten Mal so über Twitter ganz öffentlich berichtet, wie das bei ihr gelaufen ist. Und die hatte diese rote Warnmeldung. Und bei der roten Meldung steht dann tatsächlich auch dran, zumindest vor wie vielen Tagen man sich sozusagen diesen positiven Schlüssel eingefangen hat. Weil das finde ich ja eigentlich mega wichtig. Das stört mich ja schon bei den Grünen, dass ich da immer nicht weiß, wann war denn der Kontakt. Bei der roten Meldung stehen dann tatsächlich die Tage dann auch mal dran.
Was ja wirklich auch mal sinnvoll ist, ne?
Ja, genau. Oder jetzt zum Beispiel, was ich bei ihr auch total spannend fand, war, Anke Domscheit-Berg berichtet, sie hat zwei Handys, eins in der Handtasche und eins hat sie umgehängt um den Hals. Mhm. Und das, was sie umgehängt hat, ja, an diesem schönen Tüdelbändchen da, das hat dann tatsächlich auch diese Warnmeldung gehabt. Während das, was sie die ganze Zeit in der Handtasche rumträgt, da hatte sie eine grüne Meldung.
Und da sind wir dann natürlich direkt wieder bei dieser Bluetooth-Technologie, die dafür was benutzt wird, um Abstände zu messen, für das sie eigentlich eben gar nicht gedacht war ursprünglich.
Genau, also diese ganzen Problemchen, die wir jetzt gerade besprochen haben, sind zum Teil auch dem geschuldet, dass man kann sagen, wir experimentieren gerade, wir alle. Also diese Bluetooth-Technologie war nicht dafür gedacht, dass wir irgendwann mal Kontakte verfolgen. Insofern, das sind Kinderkrankheiten, denke ich mir mal. Man müsste das mal nachgehen. Also was nicht sein darf, finde ich, ist, dass man gar keine kritische Stimmen oder Studien von der Art irgendwie zulässt oder die ignoriert zulässt, wäre jetzt zu viel. Die muss man ernst nehmen und dem Problem nachgehen und eventuell dann nachjustieren bei der Technologie selbst oder man nimmt andere Signale noch mit dazu.
Zum Beispiel?
Genau, also diese Studie war ja eigentlich sehr, fand ich, sehr gut gemacht, nach allen wissenschaftlichen Kriterien.
Welche meinst du?
Ich meine die Studie von den irischen, von den Trinity College.
Okay, lass uns die
Ja, irgendwie, das, die Message war, Distanzmessung über Bluetooth ist irgendwie unzuverlässig in Bussen und Bahnen, also wo es viel Metall rumherum, Metallfläche, weil Metall, also deren Vermutung, Metall reflektiert halt Funksignale und führt dazu, dass es Störungen gibt. Und anscheinend wurde in Deutschland halt nur im Freien gemessen oder experimentiert mit dem Bluetooth und nicht in so in Bussen und Bahnen, wo eigentlich, ja, hätte sein müssen, weil das sind Orte, wo man wirklich sowas braucht. Also viel mehr als, ich weiß nicht, also draußen oder im Büro teilweise auch, aber Bussen und Bahnen, da habe ich Leute, die ich nicht kenne, die um mich herum sind, da wäre die Verfolgung über deine App ist am wichtigsten.
Also ich glaube aber, man muss natürlich da auch ein bisschen dazu sagen, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass die Corona-Warn-App weiterentwickelt wird, weil man muss ja dazu sagen, aus welcher Zeit stammt die denn? Die stammt aus einer Zeit, wo wir wirklich noch über 1,5 Meter Abstand als sozusagen Hilfsmittel gesprochen haben, ne? Wo das im Prinzip noch, sagen wir mal, State of the Art war, das, was man wusste. Und heute ist man natürlich insofern auch schon weiter, als dass man sagt, lautes Sprechen, Singen, dass man eben jetzt schon gesehen hat, okay, es kann sich ein ganzer Chor kann sich anstecken, auch wenn die Abstand halten, weil eben lautes Singen und Sprechen das befördert, dass diese Aerosole eben dann weiter durch die Luft fliegen. Das heißt, man muss natürlich auch mal sehen, dass die Corona-Warn-App da ein Stück weit, na, ich will nicht sagen überholt wurde, aber sozusagen die Forschung ist jetzt weiter und natürlich müsste man jetzt eigentlich genau das auch anpassen.
Ja, Sie sind ja auch so ein bisschen dran, ne? Also es gab ja eben diese Pressekonferenz von Jens Spahn und da hat ja unter anderem der SAP-Technik-Chef jetzt schon angekündigt, dass die Corona-Warn-App eben nachjustiert werden soll. Das bedeutet, die soll unter anderem eine Symptomabfrage bekommen. Also halte ich jetzt nicht so für die schlechteste Idee.
Ja, ich denke eher so, was bringt das?
Ja, naja, ich glaube, es ist schon ein bisschen beruhigend für die Menschen, die sich so ein bisschen anstecken, gerade in der Grippesaison herauszufinden, so kann das jetzt wirklich Corona sein oder ist es vielleicht wirklich nur ein Schnupfen?
Naja, okay. Also gut, immerhin einen Schritt in Richtung, wir bohren die App auf, wir bewegen uns da. Was ja auch so ein Dauerbrenner ist, ist auch dieses, dass immer noch nicht alle Labore angeschlossen sind tatsächlich. Also haben sie letzte Woche ja auch verkündet, irgendwie jetzt sind sie bei, glaube ich, 81% der Labore, die sie angeschlossen haben. 15 fehlen noch. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ich lasse mich testen, dann bekomme ich im Prinzip so eine Art QR-Code und gebe dem Labor frei. Die können sich jetzt bei mir über die App melden und mir das melden. Und das ist natürlich dann auch in dem Moment, wo das Labor angeschlossen ist, kann das Labor sozusagen für mich auch die Meldung übernehmen. und dann ausspielen an all meine Kontakte, okay, ich bin positiv getestet worden. Aber dafür müssen die natürlich angeschlossen sein. Und was ich auch noch gelesen habe, war, dass man muss tatsächlich bei manchen Laboren noch so ein Kreuzchen setzen, dass ich das erlaube, dass meine Kontakte informiert werden, dass ich positiv bin. Wer mir jetzt mal wieder anfängt zu rechnen, ja, also wie viele Leute A, haben die Corona-Warn-App installiert, B, bekommen dann die rote Warnmeldung, lassen sich testen und C, sozusagen, haben dann ein positives Ergebnis und erlauben sozusagen auch, okay, meine Kontakte dürfen informiert werden, dann sind wir da schon wieder bei, ja, dann wundern mich die 5000 nicht mehr und was auch immer das heißt. Also.
Ja, ich glaube, also, es ist so ein Druck aufgebaut, dadurch, dass, naja, diese App wurde beworben mit, weiß ich nicht, rettet Leben oder so. Und der Druck ist unheimlich groß auch auf die Entwickler. Und deswegen sind sie eher sperrig, finde ich, mit den Informationen oder mit deren Offenheit, um einfach mal auf Fehler zuzugeben, zu sagen, machen wir besser bei der nächsten Version. Aber insbesondere auch Funktionalität erweitern und wo die Nutzer dieser App auch, also die Ämter oder die es benutzen, beteiligt werden in dem Sinne, was brauchen sie, dass man die mal fragt, was braucht die?
Ja, das finde ich eine richtig gute Idee, dass man die NutzerInnen fragt, was braucht ihr? Man hat das ja auch versucht mit GitHub so ein bisschen, also dass man versucht hat, zumindest eine Entwickler-Community da auch einzubinden. Was ich ja ähnlich finde, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, vielleicht schließen wir das Thema Corona-Warn-App hier auch mal ein bisschen ab, ist, wenn ich im Restaurant bin, wie viel Daten ich da eigentlich angeben muss. Also ich denke da manchmal, wollt ihr noch meine Schuhgröße wissen?
Ja, und warum muss ich Telefonnummer und Adresse angeben und warum reicht denn nicht eins davon? Und ja.
Ich habe da tatsächlich mal mit einem Datenschützer dazu telefoniert und der hat gesagt, das kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht im Interview sagen, ganz offiziell, weil natürlich will man auch, dass die Leute ihre Daten angeben in den Restaurants. Aber er sagte, eigentlich müsste eine Erreichbarkeit reichen, eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse. Und das ist natürlich echt ein Problem. Ja?
Ja, vor allem, weil man sich auch immer so ein bisschen fragt und ja jedes Mal auch diesen Moment hat, dass eigentlich will ich das nicht. Aber ich finde, also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und natürlich gebe ich da meine echten Daten an. Aber tatsächlich machen das ja eben nicht alle Menschen. Also wir hatten ja jetzt in Hamburg auch so einen ganz kleinen Fall in der Barszene, in der Menschen in dieser Bar sich angesteckt haben und dann aber, glaube ich, um die 100 Leute einfach ihre Namen nicht richtig angegeben haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Stichwort Mickey Mouse, Darth Vader
genau.
Und Co.
Ja, und jetzt war die Polizei eben ewig auf der Suche danach, wo die Menschen denn sind und wer sich da alles angesteckt haben könnte. Und es gab riesen Medienberichterstattung, weil irgendwie über 3 Tage hinweg sich da halt Gäste angesteckt haben könnten. Und das ist halt echt ein Problem.
Ich glaube, dass viele einfach auch skeptisch sind, ja. Und ich muss ehrlich sagen, diese Skepsis finde ich nicht völlig unberechtigt. Also zum einen so also vor diesem Hintergrund, okay, was wollen die noch alles wissen? Dann gab es ja diese Meldung, Mitteilung, wird auch für polizeiliche Fahndungen benutzt. Und da muss man sagen, gerade wenn das digital ist, diese Digitalisten, die werden halt auch mal gehackt. Oder die können gehackt werden oder aufgemacht werden.
Klar, und manchmal sind sie auch einfach sehr, sehr schlecht geschützt. Kann ja auch mal ein Problem sein.
Genau. Da hatten wir jetzt diesen Fall, ich habe da mit recherchiert, Eva, du warst ja ein Stück weit auch dabei, wo es genau darum ging, was passiert eigentlich, wenn so digitale Corona-Kontaktlisten, ich sag mal in Anführungszeichen, in die falschen Hände geraten. Wenn man also weiß, wer war wann wo, weil da wird es natürlich auch wieder creepy.
Ja, ist so total, total seltsam und eure Recherche war ja wirklich auch so, dass einem gar kalt den Rücken runtergelaufen ist.
Ja, Mira, wir nehmen dich jetzt mal mit in unsere Recherche und stellen dir das mal vor. Wir haben damals mit dem Chaos Computer Club zusammengearbeitet. Die sind an uns rangetreten und haben gesagt, hey, wir haben einen großen Gastronomieanbieter gefunden, die wo ganz, ganz viele Restaurants ihre Adresse und Kontaktdaten hingeben. Und tatsächlich stehen die Daten sozusagen offen im Netz und jeder kann da im Prinzip reingucken, wer war dann was, wie, wo. Wir haben dazu die Sophie Bertsch interviewt. Die hat dieses Leck gefunden. Und wie sie drauf gekommen ist, das hören wir uns mal an.
Wir waren einfach nur essen und haben irgendwie 3 Bier zu viel an unseren Tisch geliefert bekommen und dachten uns, bei so einem Bestellsystem kann das eigentlich nicht sein. Und haben dann einfach angefangen, so ein bisschen rumzusuchen. Und nach einer Stunde konnten wir an jedem anderen Tisch Essen bestellen. Und einen Tag später hatten wir die Datenbank in der Hand.
Das heißt, da haben ganz viele Restaurants haben sozusagen ihr Reservierungssystem, ihr Corona-Kontakt-Nachverfolgungssystem, das kennt vielleicht jeder, wenn er mit Bluetooth irgendwo quasi eincheckt. Das haben die sozusagen alles über einen digitalen Anbieter laufen lassen. Und das war so eklatant, dass da Reservierungsdaten, Corona-Daten ja nicht, das gibt es ja noch nicht so lange, aber Reservierungsdaten bis 2011 zu finden waren. Also wer war wann wo? Darunter zum Beispiel auch Reservierungen von Büros von Spitzenpolitikern, wie zum Beispiel Jens Spahn oder Lars Klingbeil. Klar, die trinken auch mal irgendwo was. Ne? Also die haben wir dann auch angefragt, die wollten sich nicht äußern. Aber ein anderer Bundestagspolitiker, nämlich Dieter Janicek von Bündnis 90 Die Grünen, der war auch in der Liste.
Ja, das ist erschreckend, was Sie mir da zeigen, muss ich schon sagen, der Dimension. Weil das hätte ich jetzt eher von dem großen US-Konzern erwartet, aber jetzt nicht hier von wahrscheinlich auch kleineren Anbietern.
Ja, hat ein Bierchen getrunken im Hofbräu. Also ich sage mal jetzt nicht so dramatisch, aber trotzdem natürlich erschreckend, weil jeder sehen konnte, was gerade so die hippen Restaurants, Kneipen und Cafés in Berlin sind, weil man natürlich gesehen hat, wer da ein- und ausgeht und auch vielleicht teilweise auch mit wem, weil es bei den Corona-Kontaktlisten ja angegeben ist. Und für ihn war das Ganze wirklich auch dann am Ende ein großes Datenschutzproblem.
Ein Profil zu sehen, wer jetzt über Monate sich in welchem Lokal, in welchem Restaurant aufgehalten hat, mit wem gesprochen hat, das hat natürlich dann schon Züge, die man in der DDR sich nicht hätte träumen lassen können.
Ja, und gerade als Nutzer denkt man natürlich, dass diese Daten längst gelöscht sind, also weil Reservierungen seit 2011 oder Corona-Kontaktlistendaten waren seit Mai dabei. Das sollte natürlich auf gar keinen Fall so sein. Im Zweifel auch die Bremer Datenschutzbehörde schaut sich diesen Fall an. Und das Unternehmen, das all diese Daten gesammelt hat und auch sozusagen nicht gelöscht hat oder auch sich nicht drum gekümmert hat, dass die wieder gelöscht werden, die haben wir natürlich auch für diese Recherche angefragt.
Und sie haben euch dann ja geschrieben, es hätte keine weiteren unautorisierten Zugriffe gegeben, ihrer Kenntnis nach. Und sie hätten eben auch alle Sicherheitslücken geschlossen, die der CCC ihnen natürlich, bevor ihr das Ganze veröffentlicht habt, dann auch an sie gemeldet hat.
Ja, das ist ein Standardvorgehen. Also wir veröffentlichen natürlich nichts und auch der Chaos Computer Club veröffentlicht nichts, ohne dass wir vorher den Anbieter, die Anbieter informieren. Die haben natürlich dann auch alle Restaurants darüber informiert. Da lief natürlich im Hintergrund eine Riesenmaschine. Wenn wir dann berichten, ist das eigentlich eher der Schlusspunkt und nicht der Anfang.
Genau, und das war ja in diesem Fall, hast du das ja zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk gemacht, ne?
Das basierte natürlich ganz stark auf dem technischen Bericht von dem CCC. Die haben das sehr sauber ausgearbeitet und wir hatten die Möglichkeit, den technischen Bericht vorher einzusehen und auch die Sicherheitslücken technisch ein Stück weit nachzuvollziehen. Das Ganze war nämlich tatsächlich so, dass die API offen war. Also Mira, dir sagt es wahrscheinlich was, sozusagen. Also man hatte vorne im Prinzip ein HTML-Frontend, da war auch alles fein, Nutzername, Passwort und so. Aber wenn man direkt einen Server-Request gemacht hat, sozusagen hintenrum und die API direkt angefragt hat, dann hat die Datenbank die Daten ausgegeben. Und das geht natürlich eigentlich gar nicht.
Tja.
Ja.
Ja, sprich.
Gesprächige APIs.
Naja, gesprächige APIs, genau. Das ist natürlich super GAU und ich meine, das ist das ABC der sicheren Softwareentwicklung. Also ich muss sagen, das ist natürlich unglaublich.
Aber wie passiert die Lage? Sowas? Also kannst du einmal so ein bisschen deine
Unsere Vermutung ist auch so Anflanschen von Systemen. Das war so eine Vermutung, die wir hatten. Also vielleicht kannst du erklären.
Man macht es ganz schnell, flanscht Sachen zusammen und denkt in erster Linie gar nicht an Sicherheit, sondern wenn überhaupt Sicherheit als so ein Afterthought, wenn überhaupt, dann ist es schwierig, die ganzen Lücken zu schließen. Man müsste es eigentlich von vornherein in den Überlegungen über die Architektur den Sicherheitsaspekt ganz weit vorne mit berücksichtigen und die Architektur entsprechend aufbauen. Aber hier ist wirklich etwas schnell zusammengestöpselt, würde ich mal vermuten. Man hat eventuell gedacht, später kümmern wir uns drum und das System war dann live und man hat das nie gemacht. Und dann 2011, also das sind schon 10 Jahre, also es ist unglaublich. Aber ich vermute, es gibt viel mehr von dieser Art Systeme.
Ja, der CCC hat inzwischen ein zweites aufgemacht. Also habe ich jetzt, ja. Die haben inzwischen sozusagen einen zweiten Fall gefunden. Der ist nicht ganz so groß. Ich glaube, da handelt es sich um die 400.000 Datensätze, also jetzt nicht 4 Millionen. Hm. Und ich denke mal, die haben dann irgendwann einfach mal gesagt, okay, jetzt hat es einmal geklappt, warum soll es nicht nochmal klappen? Und es ist genau wie du sagst, ja.
Wir müssen da, glaube ich, die Daumen drücken und einfach hoffen, dass da einfach nicht noch viel mehr schief geht. Weil natürlich ist einfach alles hackbar, es passieren immer Fehler, da wo Software geschrieben wird, ist irgendwo auch immer irgendwo eine Sicherheitslücke. Und dementsprechend, glaube ich, können wir das Thema hier an der Stelle ganz gut abschließen. Und vielleicht können wir nochmal zur Corona-Warn-App übergehen.
Ja, wo Software ist, die ist auch hackbar, das hast du so schön gesagt.
Ja, ne? Und da wäre es natürlich wahnsinnig spannend, einmal zu hören, so wo sind denn da eigentlich die Schwächen? Also
Mira, so haben wir dich ja eigentlich gefunden, weil du hast ein sehr spannendes Paper veröffentlicht. Das war witzigerweise gerade zu Anfang dieser Zeit von der Corona-Warn-App, hast du ja gemeinsam mit anderen ForscherInnen ein ja doch recht viel beachtetes Paper rausgebracht zu einer Sicherheitslücke, die ihr in der Corona-Warn-App gefunden habt. Das hat ja sehr viel Aufsehen erregt. Gab es auch Schlagzeilen wie Defizite bei der Sicherheit der Corona-Warn-App. Und da wollen wir natürlich jetzt mal ja, mehr drüber hören. Was wolltet ihr wissen?
Wir wollten herausfinden, wie leicht oder schwer ist es, die auch technisch tatsächlich umzusetzen. Einer dieser Angriffe ist zum Beispiel, nennt sich Relay-Angriff. Es geht darum, dass man die Bluetooth-Beacons über so kleine mobile Geräte absenkt.
Ja, vielleicht ja. Spielt sozusagen mit dieser Grundfunktionsweise der Corona-Warn-App sozusagen. Ich glaube, es wäre ganz gut, bevor wir noch weiter in die Tiefen dieses Angriffs gehen, wenn wir einmal ganz kurz sagen, weiß wahrscheinlich sowieso jeder, aber wie die funktioniert, also Corona-Warn-App. Jedes Handy sendet sozusagen diese Bluetooth-Beacons aus. Diese Beacons sind in diesen Beacons ist eine ID-Nummer und die ändert sich auch regelmäßig, sodass sozusagen der Datenschutz gewährleistet ist. Und dann, und auf der anderen Seite fangen sozusagen die andere, also werden die auch wieder aufgefangen, sodass ich im Prinzip dann über einen Server abgleichen kann, mit wem war ich in Kontakt. Na, und wenn sich jemand positiv meldet, dann gibt es sozusagen eine Art positiven ID auf dem Server und meine App kann mir dann anzeigen, ja, du hattest Kontakt. Und ihr habt sozusagen das quasi ja ausgetrickst, kann man sagen, das System.
Genau, also und wollten einfach sehen, was braucht man dafür, um diesen Austrickserei tatsächlich umzusetzen. Also man stellt irgendwo so Sniffer, der dann in der Umgebung die Bluetooths, die Smartphones in die Welt schicken, abfängt, die dann über ein Relay, also man nennt das auch Wormhole-Attack, also schickt die irgendwo in irgendeinen Server, wenn man so will, der die dann auch wiederum an einem solchen Sniffer in eine andere Stadt schickt, der dann in Kontakt mit Smartphones in dieser anderen Stadt ist und somit werden zwei Städte oder zwei entfernte Orte logisch miteinander verbunden, als wären sie ein Ort. Das heißt, man kann dadurch falsche Kontakte erzeugen.
Also ich kann sozusagen, also ich würde mal sagen, es wäre einer meiner IDs in einer meiner Corona-Apps, die ihr euch klaut. Ihr klaut die uns, also ihr klaut die mir genau. Sozusagen, ihr nehmt die von meinem Telefon und dann so. Gebt ihr sie auf, weiß ich nicht, nach Frankfurt weiter und spielt sie da genau. Wieder aus, ne? Wieder per Bluetooth-Signal. Genau. Dann läuft ein Mensch an diesem Sniffer vorbei, oder es ist ja dann kein Sniffer, sondern es ist ja ein genau. Bluetooth-Beacon. Und dieser Mensch, der da vorbeiläuft, dem wird dann gesagt, Achtung, er hätte Kontakt zu mir gehabt, obwohl ich ja gerade in Hamburg war. Und wenn ich dann noch Corona-positiv bin, was ich glücklicherweise nicht bin, dann habe ich sozusagen genau. Einen Kontakt erschlichen, richtig?
Genau, so ist es, genau, sehr schön beschrieben, wiedergegeben, genau so ist es. Aber man muss dazu sagen, natürlich ist es sehr aufwendig, diesen Attack tatsächlich real zu implementieren, beziehungsweise man muss auch Motivation dafür haben. Also ob tatsächlich das, also was wir gezeigt haben, ist, was man technisch braucht, das umzusetzen, wie realistisch das, dieser Attack ist in der Praxis, ist eine andere Geschichte. Und in einem nachfolgenden Papier, was gerade in der Begutachtung ist, haben wir nochmal genauer analysiert, wie realistisch ist das? Also wie viele solche Sniffers braucht man, damit es tatsächlich diese falschen Alarme, wenn man so will, problematisch werden?
Also ja, genau, zwei Fragen.
Eigentlich ist die Aussage, man braucht sehr viel, also der Angriff ist eher unrealistisch, es sei denn, jemand macht einen gezielten Angriff und verfälscht einen TAN oder wir haben es sogar ein bisschen, also einer der Doktoranden hat es versucht im Darknet und ihm wurde angeboten, so einen TAN zu kaufen. Aber ob das real war, wir haben es natürlich, er hat es nicht gemacht.
Okay.
Aber so jemand, der einfach einen TAN irgendwo her bekommt und dann gezielt die Beacons an einem Ort strahlt, wo viele Leute vorbeikommen, weiß ich nicht, Frankfurter Bahnhof oder so, könnte schon einen Effekt haben. Aber
welchen? Also was wäre jetzt der Horror? Also wir haben jetzt ja gerade gelernt, naja, so es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, weil relativ aufwendig, ich brauche irgendwie tausende Raspberry Pis und so weiter. Aber was ist das Horrorszenario, weswegen ihr diesen Angriff sozusagen durchgeführt habt?
Ja, warum wir es gemacht haben, das war einfach letztendlich, Wissenschaft ist Curiosity, oder getrieben durch Curiosity. Und es war einfach diese Curiosity rauszufinden, geht es, mit welchen technischen Mitteln geht es. Und einfach mal auch unsere Kollegen eine Antwort auch bei dem zu geben, ja, das geht, das kann man so und so realisieren. Das war unser primäres Ziel. Wie realistisch dieser Attack ist in der Praxis, ist eine andere Geschichte.
Man könnte sagen, ihr habt sozusagen gehackt. Also im Sinne von einfach ausprobiert und geguckt sozusagen, was geht jetzt mal ganz ohne, ich bin kriminell und ich habe jetzt ein bestimmtes Ziel, sondern ich habe wirklich gesagt, okay, wir versuchen die jetzt mal anzugreifen und das war sozusagen eine Sache, die ihr dann da rausgefunden habt.
Genau, so funktioniert halt Cybersicherheitsforschung generell oder es wurde vorhin das Beispiel mit Hacken von einem zentralen Server im Restaurant, ist genau die gleiche Geschichte, man ist neugierig zu sehen, geht es, kann man es machen? Also man hat jetzt auch bei Corona-App gesehen, wie wichtig das Thema Datenschutz geworden ist. Wir haben die rechtlichen Rahmenbedingungen, sind jetzt optimal, um so eine Veränderung zu triggern, zu gestalten, sage ich mal. Momentan nervt uns letztendlich diese ganzen Datenschutz, sage ich mal, mehr als es uns was nützt. Aber man müsste es konstruktiv gestalten. Diesen starken Gesetzen, was Datenschutz angeht, in Europa nutzen, um eine solche Veränderung in Gang zu bringen.
Ich glaube, das ist ein richtig gutes Schlusswort auch, oder um dieses Kapitel sozusagen ein Stück weit abzuschließen. Für mich war irgendwie ein Learning, dass diese Corona-Warn-App ein Stück weit, Vorbild auch ist für insgesamt für Strukturen und dass man anhand von dieser niedlichen App, die wir sicherlich noch oft besprechen werden hier in diesem Podcast, dass man daran Sachen erklären und auch ganz gut Sachen sehen kann. So wie jetzt eben heute, wir haben die Corona-Warn-App mit all ihren, ich nenne es mal Kinderkrankheiten und Tücken, aber mit ihrer dezentralen Datenspeicherung und dann aber im Gegensatz sowas wie zentrale Datenspeicherung, wo dann auch, wenn es nicht gut gemacht ist, dann auch jede Menge Daten futsch sind.
Ja.
Sehr spannend. Sag mal, Mira, wir haben bei uns am Ende von der Sendung immer so eine kleine Kategorie, die nennen wir den Pick der Woche. Da suchen wir immer nach interessanten Gadgets oder Programmen unserer Gesprächspartnerinnen. Hast du einen Pick, also irgendwas, wo du sagst, das muss ich euch empfehlen, kann auch ein Programm sein oder ein Raspberry Pi, wo du sagst, das ist ein guter Tipp?
Ich würde wahrscheinlich ganz traditionell eher ein Buch und ein CD empfehlen, aber
Buch.
Buch. Und auch das Buch ist ja im Prinzip, was ich empfehlen würde, nichts Neues.
Das ist egal.
Aber wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Das Buch ist von 1964, da war ich auch nicht geboren. Das ist von Arthur Koestler, The Act of Creation heißt das Buch. Der Untertitel heißt A Study of the Conscious and Unconscious Processes in Humor, Scientific Discovery and Art.
Geil.
Unglaublich spannend. Ich habe es selber vor über 20 Jahren gelesen und habe es jetzt wieder in die Hand genommen. Es ist damals habe ich es am Strand gelesen, es war so heiß, aber ich konnte nicht weg von diesem Buch. Ich kann es nur empfehlen. Es geht darum zu erklären, wie entsteht, wie sehen die Kreativitätsprozesse aus, wie entsteht was Neues, wie entsteht Humor, wie entsteht was Neues im Forschungsentdeckungen oder auch in Art. Und ich meine, wenn ich es mit einem Satz sagen würde, es geht darum zu sagen, es passiert immer dann, wenn zwei, ich nenne es mal Rahmen, Wissensräume aufeinander prallen an der Schnittstelle. Diese Wissensräume können bewusst oder unbewusst, also das war das mit Conscious und Unconscious, er erklärt so ein bisschen das, was wir oft sagen, wow, das war eine geniale Idee. Letztendlich kann man sagen, nichts ist genial, sondern entsteht daraus, dass wir in mindestens mal zwei Gebiete so tief uns auskennen, sei es unbewusst, unser Bewusstsein ist davon gesättigt, dass es plötzlich etwas Neues entsteht.
Sehr cool, ich habe es gleich gegoogelt. Der göttliche Funke auf Deutsch, der schöpferische Akt in Kunst und Wissenschaft heißt es auf Deutsch. Wir verlinken das Buch auch in den Shownotes. Liebe Mira, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Ja, danke dir.
Vielen Dank.
Ja, danke dir. Es war fantastisch.
Ja, das war spannend und gut.
Ja, total. Ich habe mal wieder wahnsinnig viel über die Corona-Warn-App gelernt. Ich lerne da nie aus, ehrlicherweise.
Ja, ich finde, wir müssen das unbedingt ganz dicht weiter verfolgen, wie das auch weiterentwickelt wird. Jetzt gibt es ja, diese Woche bin ich zu einem Hintergrundgespräch eingeladen, auch mit Telekom und SAP. Da geht es dann um diese Interoperabilität zwischen den EU-Staaten, weil das ist ja, ich meine, die Herbstferien stehen vor der Tür. Und jeder, der ins europäische Ausland will, fragt sich natürlich, okay, was ist eigentlich in Spanien oder Portugal?
Ja, und habe ich mich angesteckt, als ich im Urlaub war. Und das ist echt, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Und wie lange es dauert.
Exakt. Also wir drücken uns die Daumen.
Und jetzt müssen wir euch auf was ganz Wichtiges hinweisen. We want you. Eva und ich, wir machen eine Umfrage zu unserem Podcast. Was hat euch gefallen? Auch was euch nicht gefallen hat? Was wollt ihr in Zukunft mehr hören? Klickt euch rein auf unsere Umfrage, die findet ihr in den Shownotes.
Und wenn ihr sonst Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns einfach und zwar an shelikestech@ndr.de.
Das war schön, macht's gut.
Bis dann.
She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.